Herzlich willkommen zu Off the Record, dem Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Chris Köver, ich bin Redakteurin von netzpolitik.org. Und Off the Record ist der Podcast, in dem wir über Hintergründe, aktuelle Recherchen in der Redaktion sprechen, so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen gewähren. Und heute sitze ich hier zusammen mit meinem Kollegen Daniel Laufer. Hallo Daniel.
Hallo.
Und Markus Beckedahl.
Hallo.
Wobei Zusammensitzen auch ein bisschen widersprüchlich ist, weil Markus und ich sitzen tatsächlich physisch zusammen in einem Raum und Daniel ist uns zugeschaltet. Aber funktioniert ganz gut bisher. So, Off the Record, ihr werdet, diejenigen von euch, die uns regelmäßiger hören, werden es vielleicht schon gemerkt haben, eigentlich hätten wir am ersten Samstag im Monat erscheinen sollen. Das ist nicht der erste Samstag im Monat. Wer uns regelmäßiger hört, wird aber eh schon gemerkt haben, dass unser Podcast ein weiteres Opfer der Pandemie geworden ist. Wir sind sehr unregelmäßig erschienen in den vergangenen Wochen und Monaten und werden uns bemühen, das wieder ein bisschen mehr Liebe und Regelmäßigkeit reinzubringen. Und das ist hoffentlich der grandiose Auftakt dazu.
Alles ist anders, immer noch.
Ja, genau. Und damit steigen wir vielleicht auch ein, ganz kurz, bevor wir über zwei größere Themen heute sprechen wollen. Das eine ist eine Recherche, die Daniel gemacht hat zu DDoS-Attacken. Und das andere ist ein Thema, das, obwohl jetzt nicht mehr ganz so akut, aber auch immer noch relativ akut ist und ziemlich viel diskutiert wird, nämlich die Corona-Warn-App, die ja jetzt seit einiger Zeit da ist und läuft. Aber bevor wir über die beiden Dinge sprechen, wollten wir trotzdem einfach nochmal kurz so, ja, einfach schauen, was der aktuelle Status ist bei uns, wie wir arbeiten, was gerade so los ist in der Redaktion. Markus, willst du ein bisschen was erzählen dazu?
Ja, wir haben uns tatsächlich alle in der vergangenen Woche zum ersten Mal getroffen. Das war eine auch leicht surreale Situation, wenn man eigentlich die ganze Zeit immer im Büro zusammensitzt, bis auf Alexander Fanta, der quasi aus Brüssel immer zugeschaltet wird. Und dann ist man seit Mitte März in die eigenen Wohnungen verteilt, teilweise auch irgendwo in die Natur verteilt. Und dann kommt man zum ersten Mal nach 3 Monaten wieder zusammen für eine Redaktionsklausur im Freien. Das war ein schöner Moment, aber es war uns auch klar, den Rest des Jahres werden wir jetzt nicht mehr absehbar zusammen im Büro sitzen können. Das führt natürlich auch dazu, dass man darüber diskutieren muss, wie kann man neue Arbeitsabläufe etablieren, reflektieren, was muss man ändern, was sind eigentlich so persönliche Herausforderungen für mich, was zum Beispiel seit 23 Jahren habe ich nicht im Homeoffice gearbeitet, sondern in einem richtigen Office und dann auf einmal nicht mehr alle 5 Minuten gestört zu werden, hat Vor- und Nachteile. Also es ging halt dann, es geht immer noch in unserer Diskussion darum, wie arbeiten wir eigentlich und gibt es ein Leben nach der Pandemie und was ist überhaupt, wann ist nach der Pandemie?
Genau, vielleicht
ist es vielleicht auch ein schöneres Leben nach der Pandemie.
Während der Pandemie oder nach der Pandemie, meinst du
dann? Nach der Pandemie.
Warum? Weil wir dann alle mehr Homeoffice machen können?
Womöglich, ja.
Der Umwelt,
also das heißt, dir kommt das gerade ganz entgegen.
Ja, deswegen sitze ich ja auch nicht bei euch in der Redaktion gerade sozusagen. Ich finde das eigentlich ganz angenehm tatsächlich, ja.
Warum? Weil du zu Hause ungestörter arbeiten kannst oder was ist für dich der Vorteil?
Genau, also wenn ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige, dann habe ich das Gefühl, dass ich, wenn mich nichts stört, viel tiefer da reinsinken kann, viel konsequenter durcharbeiten kann, gegebenenfalls viel intensiver eben mich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen kann, als wenn man zwischendrin immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten hat, die einen dann doch ablenken, weil sie zumindest im Mindestmaß an Aufmerksamkeit erfordern. Und rein von der Arbeit her finde ich das soweit eigentlich ziemlich gut.
Ja, das stimmt. Ich finde es eigentlich, also mir kommt das gerade auch ziemlich entgegen, vor allem seit meine Kinder wieder in der Betreuung sind. Also ich glaube, die richtige Herausforderung war in dem Moment, wo Kinder noch mit dabei waren. Seit die Kinder wieder betreut werden, finde ich es tatsächlich auch ziemlich angenehm, von zu Hause zu arbeiten. Ich bin jetzt auch das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wann, im Büro, ist auf jeden Fall wirklich mehr als einen Monat sicher her. und finde das auch nicht so schlecht, auch keine Pendelwege zu haben. Also ich wohne jetzt gerade auch relativ weit weg und würde sonst wahrscheinlich doch eine geraume Zeit irgendwie am Tag auf dem Fahrrad oder in der Bahn sitzen. In der Bahn sitze ich gerade eh nicht so gerne und deswegen finde ich es allein schon in der Hinsicht eigentlich ganz praktisch. Aber wir haben jetzt gesagt, dass wir tatsächlich bis Ende des Jahres erstmal keine Büropflicht machen, oder was war das Agreement vergangene Woche?
Genau, also als Arbeitgeber hat man ja auch gewisse Verantwortungen und wir gehen nach derzeitiger Faktenlage davon aus, dass Aerosole eine der Hauptinfektionsverbreitungswege sind und wenn wir alle in unseren, wir haben ja nun mal kleine Büros sozusagen, wir können uns kein Riesenbüro leisten, wenn wir dann alle auf engstem Raum zusammenhocken im Herbst, im Winter, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Infektionsraten wieder hochgehen, sehr hoch ist und wir nicht einfach alles durchlüften können und auch alle nicht die ganze Zeit Masken tragen wollen, dass es halt sicherer ist, wenn wir weiter temporär eine virtuelle Organisation sind, werden.
Klappt bisher auch eigentlich erstaunlich gut, finde ich. Also viele Infrastruktursachen hatten wir ja eh schon aufgesetzt. Irgendwie den Chat, den wir eh nutzen, auch innerhalb der Redaktion, den nutzen wir jetzt eben jeder im Zweifelsfall von zu Hause aus. Ein paar andere Sachen haben ein bisschen geholpert am Anfang, aber so langsam wird's, oder?
Wir sind halt eine, also wir haben das Privileg, dass wir eigentlich vorher schon eine netzbasierte Organisation waren, nur dass wir gerne miteinander auch in Räumlichkeiten sitzen wollten, um auch mal schnell irgendwie über den Tisch hinweg Sachen klären zu können. Das ist jetzt ein bisschen holpriger, wenn man irgendwie die ganze Zeit chattet oder kleine Videokonferenzen macht oder morgens irgendwie unsere große Videokonferenz. Und am Anfang mussten wir uns natürlich auch erstmal ganz schnell Videokonferenzen zusammenbauen und so weiter, denen wir vertrauen können. Jetzt läuft's, aber wie gesagt, wir sind privilegiert. Da geht das. Andere können das nicht.
Ja, stimmt. Es geht vergleichsweise gut in unserem Job. Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch mal zum ersten größeren Thema übergehen, über das wir heute sprechen wollten. Das ist eine Recherche, die du gemacht hattest, Daniel, zu DDoS-Attacken, die Anfang des Jahres, glaube ich, schon stattgefunden haben, wo es aber jetzt einen Zugriff gab und du ja so ein bisschen auf Spurensuche gegangen bist und den Hauptprotagonisten ausfindig gemacht hat. Der nennt sich Naifu 199 oder nein, 911. Wie heißt der?
Genau, Naifu 911 oder in einem seiner anderen Profile auch Naifu666. Also er hat eine große Freude offenbar, wenn es darum geht, unheilvolle Zahlen zu nutzen und sich damit entsprechend mächtig darzustellen oder was auch immer das letztendlich heißen soll. Es gibt auch eine Chatnachricht, in der er erklärt, dass er sich so genannt hat, zum einen wegen des Notrufs in den USA, zum anderen auch wegen 9/11. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein gutes Vorbild ist letztendlich, aber er hat sich da jedenfalls inspirieren lassen.
Also nicht von Public Enemy.
Na. Und diese Chatnachricht, über die du gesprochen hast, wo und wie hast du die gefunden? Also vielleicht als Hintergrund, das ist, also was man wusste sozusagen, was glaube ich auch der Ausgangspunkt deiner Recherche war, war ja dieser Behördenzugriff, wo eben ein 16-Jähriger in Soltau, ein 20-Jähriger im Schwarzwald, wo es zu Wohnungsdurchsuchungen gekommen ist. War das der Ausgangspunkt für dich?
Genau, was man vielleicht vorweg sagen muss, was die letztendlich gemacht haben, die haben ja nicht nur einfach DDoS-Angriffe durchgeführt, was das ist, das müssen wir jetzt hier wahrscheinlich nicht näher erläutern. Aber
dazu lest ihr bitte den Text von Daniel.
Genau, bitte tut das. Die haben DDoS-Angriffe durchgeführt und zwar unter anderem auf Banken. Im Januar haben sie wohl die DKB, die Deutsche Kreditbank, angegriffen, beziehungsweise deren Dienstleistungsfirma, die zur Sparkassengruppe gehört. Und dann war über Tage hinweg die Website der DKB nur noch eingeschränkt erreichbar. Kunden konnten plötzlich aufs Online-Banking nicht mehr richtig zugreifen. Auch weitere Banken waren betroffen von diesen Angriffen. Also beispielsweise wurde auch die Website der Sparkasse, in dem Fall lediglich ein Informationsportal wohl, zeitweise lahmgelegt und auch die Comdirect hat das wohl abbekommen. Und darüber hinaus haben diese Angreifer auch noch Internetprovider, so heißt das, angegriffen. Kleinere lokale Internetprovider in verschiedenen Bundesländern. Begonnen hat das Ganze eigentlich bereits im vergangenen Sommer in größeren Stil. Und insgesamt sind laut dem LKA Schleswig-Holstein 12 Fälle allein in Deutschland bekannt, bei denen sie solche Angriffe verübt haben sollen. Zugleich sollen der 16-Jährige aber in der Vergangenheit bereits in Nigeria im April 2019, glaube ich, war das, einen Angriff verübt haben, bei dem er über eine Sicherheitslücke in Router nigerianischer Telekommunikationsanbieter eingebrochen ist. Und dann ist es ihm gelungen, diese Router zu sperren und um sie wieder freizuschalten, zu fordern, dass ihm 100 Euro umgerechnet in Bitcoin überwiesen werden. So lautet der Vorwurf. Deswegen soll er jetzt auch noch Erpressung begangen haben dadurch. Und das ist so die Latte an Strafen, die hier im Straftatbeständen, die hier letztendlich im Raum steht. Computersabotage, in besonders schweren Fällen, versuchte Erpressung und so weiter. Und das alles begangen angeblich von einem 16-Jährigen und einem 20-Jährigen, zu dem man nicht so viel weiß. Und dieser 16-Jährige, das ist ein sehr interessanter Fall, weil man muss sich fragen, warum tut jemand sowas? Ja, bei der Erpressung, da kann man es in irgendeiner Form noch nachvollziehen vielleicht. Da hat jemand versucht, einfach Geld dazu zu verdienen. Aber warum würde man Banken angreifen, ohne dass an irgendeinem Punkt irgendwelche Forderungen gestellt werden, dass es darum geht, meinetwegen Geld zu zahlen dafür, dass diese Angriffe eingestellt werden oder so. Was ich jetzt mal rein wirtschaftlich womöglich sogar lohnen könnte, vielleicht nicht empfehlenswert wäre, aber naja, die Forderung könnte man ja mal stellen, aber die gab es wohl gar nicht. Stattdessen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er diese Angriffe aus Einsamkeit verübt hat. Langeweile und Einsamkeit.
Das steht alles in der Anklageschrift oder was ist dann?
In dem Fall war es einfach die Mitteilung der Staatsanwaltschaft zur Festnahme.
Beziehungsweise sie haben selbst eine Pressemitteilung rausgegeben und da stand das dann im O-Ton so drin.
Genau, also theoretisch ging diese Mitteilung raus über das Bundeskriminalamt, das ebenfalls eingebunden war. Dazu haben in 5 unterschiedlichen Bundesländern Polizeien ermittelt im Zusammenhang mit dieser Serie, die ja über einen relativ kurzen Zeitraum eigentlich erfolgt ist. Und jetzt am Ende haben sie eben diese beiden Personen aufgespürt und dazu geführt haben soll, dass der 16-Jährige, so heißt es, unter einem Pseudonym im Netz, das ist dann der Name Naifu, der heißt natürlich nicht wirklich so, wie man sich denken kann, dass der unter diesem Pseudonym im Netz sich zu den Taten bekannt hat, damit angegeben hat, wie auch immer. Und ich habe es dann eben geschafft, anhand dieses Namens, beziehungsweise anhand dieses Hinweises, dass es dieses Pseudonym im Netz geben soll, die Staatsanwaltschaft hat dieses Pseudonym selbst natürlich gar nicht genannt, habe ich dann das Profil gefunden und angefangen dort zu graben und geschaut, mit wem hat diese Person in der Vergangenheit noch zu tun gehabt. Diese ganzen Twitter-Accounts, die da existiert haben, die waren nie alt, die wurden auch nie alt, weil sie wurden dann immer wieder gelöscht. Das heißt, die wenigen Menschen, die dieser Person gefolgt haben, haben dann in der Regel schon irgendwas zu bedeuten gehabt, ließen Rückschlüsse zu auf das Umfeld. Und so bin ich letztendlich in einer Szene gelandet, die sich auf Discord-Servern, also dieser Chat-Anbieter-Plattform Discord, abgespielt hat. Das war so ein bisschen der rote Faden, kann man sagen. Es gab innerhalb von dieser Discord, von diesen Discord-Servern nochmal Unterteilungen in verschiedene Communities. Also beispielsweise kam dann raus, dass dieser 16-Jährige zuvor wohl auch die Community eines Computerspiels regelrecht terrorisiert zu haben scheint. SCP Secret Laboratory heißt das. Und dabei ging es angeblich darum, dass Naifu damals selbst an einem Gaming-Server für diesen Indie-Shooter beteiligt war, zusammen mit anderen Leuten. Und er wollte wohl, so vermuten jetzt Leute, die damals mit ihm diesen Server betrieben haben, irgendwie die Konkurrenz sozusagen beschädigen, so dass mehr Leute auf seinem eigenen Server spielen. Und das Beste, was ihm dazu eingefallen zu sein scheint, war letztendlich Konkurrenzserver mit DDoS-Attacken anzugreifen. Und zunächst hat er, glaube ich, nur Einzelne angegriffen. Dann kam er irgendwann auf die Idee, dass es über eine Schnittstelle möglich ist, von außen abzufragen, wie viele Spieler gerade auf einem Server sind. Also hat er das dann überwacht wohl. Und immer dann, wenn ein zweiter Spieler einem Server beigetreten ist, hat er sofort wieder seinen DDoS gestartet, um eben zu verhindern, dass dort auch nur irgendein Spiel zustande kommen kann. Und als dann die Entwickler dieses Spiels das gemerkt haben und diese Funktion, dass man die Spielerzahl von außen einsehen kann, abgestellt haben, hat er wohl die nächste Stufe gezündet und dann die komplette Liste von 500 Surfern angegriffen und hat im Prinzip den Großteil dieser Gaming-Community damit für ein paar Tage oder Wochen lahmgelegt, bevor die dann irgendwelche Wege gesucht haben, um das eher auf technischer Ebene zu lösen.
Vielleicht muss man da mal ein bisschen zurückgehen. Du redest jetzt die ganze Zeit davon, dass er angegriffen hat und so weiter. Wie hat er denn die Infrastruktur bekommen für seine DDoS-Angriffe?
Das ist eigentlich der interessanteste Teil meiner Meinung nach, weil ich habe mich dann in diesen Communities ein bisschen rumgetrieben, in denen manche Leute ihn auch kannten unter dem Namen Naifu. Und was aufgefallen ist, das war eben ein Teenager. Also der hat immer wieder angegeben mit dem, was er da macht. Er hat ganz genau angekündigt, was er da macht. Wenn er einen Angriff verübt hat, hat er zum Teil in seine Statusbeschreibung bei Discord reingeschrieben, dass er gerade einen Internetanbieter angreift oder dass er gerade die SCP Secret Laboratory Server angreift. Das heißt, es schien ihm immer ganz wichtig zu sein, dabei irgendwie darzulegen, dass er selbst gerade krasse Dinge tut und andere Menschen jetzt bitte beeindruckt sein sollen. Das scheint so die Motivation gewesen zu sein. Und unter anderem hat er da auch angefangen, lose rumzuerzählen, dass er eine Art Cheating-Hack-Tool für das Computerspiel Minecraft entworfen haben soll. Und unter anderem außerdem Erweiterungen geschrieben haben soll für Minecraft-Server beziehungsweise fremde Erweiterungen runtergeladen haben soll und die dann wiederum mit Schadsoftware versehen, also so eine Art Trojaner versehen haben soll und dann wieder über Plattformen hochgeladen hat. Das heißt, er hat im Prinzip Modifikationen für Minecraft-Server verbreitet, die mit Trojanern infiziert waren. Und andere Menschen haben das gesehen, runtergeladen, bis sich installiert. Und auf einmal hatte dann Naifu, so scheint es, Zugang zu diesen ganzen Minecraft-Servern. Das war so ein bisschen so die Recherchethese, kann man sagen, nachdem ein paar Leute mir das erzählt hatten, mit Verweis auf seine großspurigen Prahlereien. Und ich hatte dann ein bisschen Glück. Ich hatte aus einer Quelle, die ich jetzt nicht näher benennen möchte, Protokolle bekommen des Datenverkehrs, der auf mehreren Servern in dieser SCP, Secret Laboratory Gaming Community, entstanden ist während der Angriffe und konnte dann im Prinzip danach Übereinstimmungen suchen, hatte auf einmal jede Menge IP-Adressen, die verdächtig aussahen, bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, dass sie an solchen Angriffen beteiligt waren. Und als ich dann mal nach diesen IP-Adressen zum Teil von Hand gegoogelt habe, wurde schon klar, okay, da liefen in sehr vielen Fällen früher mal Minecraft-Server wirklich auf diesen IP-Adressen. Und darüber hinaus war es auch so, dass ich dann mit einem Skript im Prinzip weit über 1000 IP-Adressen abgefragt habe und einfach mal geschaut habe, ob auf dem für Minecraft gängigsten Port dort derzeit noch Minecraft-Server betrieben werden. Und die Antwort war ja, in einigen Fällen war das wirklich noch so, dass auf diesen Surfern, die im Verdacht stehen, damals an diesen DDoS-Attacken beteiligt gewesen zu sein, heute noch Minecraft-Server laufen. Das heißt, es spricht sehr viel dafür, dass tatsächlich das die Methode war, die Naifu zumindest teilweise angewandt hat, um seine Angriffe durchzuführen, dass er sich eine Art Botnetz aufgebaut hat, das letztendlich aus Minecraft-Surfern mindestens zum Teil bestand. Und die Staatsanwaltschaft selbst geht auch davon aus, dass er dieses Botnetz selbst aufgebaut hat, was, glaube ich, sehr ungewöhnlich ist, weil grundsätzlich man kann für DDoS-Attacken für relativ wenig Geld im Dienst dann irgendwelche bereits infizierten bestehenden Botnetze anmieten und dann für eine kurze Zeit ohne großartiges technisches Können irgendein Ziel anschießen, wie wir ja auch erlebt haben, kurz nachdem der Artikel erschienen ist. Aber selbst ein solches Botnetz aufzubauen, das dann auch die Schlagkraft hat, ist, glaube ich, nochmal technisch eine andere Nummer. Und in dem Fall war es eben so, dass der 20-Jährige jetzt im Verdacht steht, einen sogenannten Command-and-Control-Server angemietet zu haben. Letztendlich der Server, mit dem nachher diese ganzen anderen Geräte, wahrscheinlich Minecraft-Server, aus diesem Netzwerk angesteuert wurden. Und man muss davon ausgehen, dass jetzt die Behörden inzwischen diesen Command-and-Control-Server übernommen haben und damit in der Lage sein könnten, dieses Botnetz unschädlich zu machen. So hundertprozentig sicher weiß man das natürlich noch nicht.
Aber du hast es gerade schon erwähnt, kurz nachdem die Geschichte bei uns online gegangen ist, waren wir selbst unter Angriff, sagen. Und wir waren tatsächlich dann auch kurzzeitig aus dem Netz. Hm?
Genau, aber wir haben es schneller hinbekommen, damit umzugehen als die DKB.
Also ich glaube, dass das, was uns da getroffen hat, Gott sei Dank dann auch nicht das war, was die DKW getroffen hat. Unabhängig mal davon, ob wir dann schneller gewesen wären oder nicht. Also vielleicht war es auch, man weiß ja nicht letztendlich, wer das war. Irgendjemand hat so 2 bis 3 Stunden, schätze ich mal, nachdem der Artikel bei uns online ging, Ende Juni, uns irgend so eine Salve mitgegeben. Das sprach jetzt auch auf technischer Ebene dafür, dass es nicht dieses Botnetz war, nach dem, was man da letztendlich an Ansätzen und so auslesen konnte, dieses Botnetz, das womöglich gar nicht mehr existiert. Das weiß man halt nicht so genau, weil die Ermittler im Prinzip die Kontrolle darüber übernommen haben könnten. Aber ja, irgendjemand hat das auf jeden Fall probiert. Vielleicht war es auch jemand, der komplett unbeteiligt war von diesen Leuten und einfach einen Witz sich da erlauben wollte.
Aber was ist deine Einschätzung? War das eine Sympathiebekundung für Naifu, der in diesem Beitrag ja jetzt nicht besonders gut weggekommen ist? Oder was denkst du?
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Leute aus diesem Umfeld waren. Ich habe in der Nacht, bevor der Artikel erschienen ist, auch nochmal so ein bisschen in den Discord-Server von diesen Leuten reingeschaut, die dort dann angefangen haben zu rätseln, wann würde wohl der Artikel bei netzpolitik.org erscheinen, von dem die zu dem Zeitpunkt natürlich schon wussten, weil ich da mit einigen gesprochen hatte, auch mit Leuten, die eben mit Naifu in unmittelbarem Zusammenhang da standen und teilweise auch wussten, so ein bisschen, was er macht, vielleicht nicht in dem Ausmaß, also vielleicht auch nicht so detailliert mit den Banken und vielleicht auch nicht wussten, dass ja, wie gravierend das alles ist, aber doch irgendwie wussten, dass er irgendwelche DDoS-Geschichten immer wieder mal durchführt. Und die haben dann beispielsweise mein Autorenprofil durchsucht und haben dann Screenshots in diesen Discord reingepostet und angefangen zu rätseln, wann veröffentlicht denn dieser Autor normalerweise? Wann wird dieser Artikel erscheinen? Und gibt es noch Sinn, morgens um 5 wach zu bleiben für den Fall, dass der Artikel gleich kommt? Wahrscheinlich ergibt es keinen Sinn. Wir veröffentlichen sehr selten morgens um 5, kann man an dieser Stelle, glaube ich, mal sagen. Aber die haben sich schon sehr damit beschäftigt. Und es gibt auch durchaus noch ein paar weitere Leute in diesem Umfeld, denen ich jetzt durchaus zutrauen würde, dass sie irgend so eine harmlosere DDoS-Attacke fahren könnten. Also ich glaube, dass Naifu sein Wissen da auch geteilt hat und es gibt noch einige weitere Namen bis hin zu Pseudonymen, die im Verdacht stehen, da über die Jahre hinweg immer wieder mal in Erscheinung getreten zu sein. Also der 16-Jährige ist jetzt aufgeflogen, offenbar mit seinen Aktivitäten, aber letztendlich reichen die weit zurück. Beispielsweise gab es in der 7. Klasse, wie ich herausgefunden habe, einen Vorfall, da hat er wohl im Computerraum seiner Schule Unheil gestiftet, hat wohl sich irgendwie über eine Sicherheitslücke oder so Zugang verschafft zur Server-Software der Schule und konnte dann die Geräte von MitschülerInnen und LehrerInnen steuern, sobald die sich angemeldet haben. Das heißt, so eine kriminelle Energie scheint bei ihm jetzt keine Entwicklung zu sein, die erst gestern begonnen hat.
Also die eigentlich das, was wir dann Anfang des Jahres dann gesehen haben oder diese Angriffe, die jetzt letztlich auch zu den Durchsuchungen geführt haben, waren wahrscheinlich dann die Eskalation von einer Entwicklung, die eben schon sehr viel länger andauerte, wie du ja in dem Beitrag auch beschreibst.
Ja, das ist eigentlich, finde ich, das Interessante daran, weil wenn man jetzt irgendwie denkt, jemand, der Banken angreift, jemand, der erfolgreich Banken zeitweise lahmlegt im Netz, dann würde halt jetzt aus dem Stand, glaube ich, keinen 16-Jährigen dahinter erwarten, sondern irgendjemanden, der zumindest mal vielleicht keinen moralisch vertretbaren, aber doch guten Grund hat, das zu tun, irgendein vernünftiges Motiv dafür, in monetärer Form oder was auch immer. Es könnten auch staatliche Angreifer oder sowas sein, theoretisch. Aber eben niemand, der da zu Hause in seinem Kinderzimmer oder so sitzt und zwischen irgendwelchen Animes, die er schaut, dann mal eben noch die DKB attackiert. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Und vielleicht zeigt dieser Fall jetzt auch nochmal, dass man diese Form von Kriminalität ernster nehmen muss, als das derzeit der Fall ist. Also beispielsweise der Vorfall in der Schule damals, der wurde letztendlich nie angezeigt. Ich bin mir nicht sicher, wann sie letztendlich, die Ermittler, von diesem Vorfall überhaupt erfahren haben, weil das spricht natürlich schon sehr dafür, dass diese Person da gewisse Aktivitäten verfolgt. Klar, das kann auch irgendwie dummer Jungenscherzstreich, wie auch immer, im Prinzip sein. Ich möchte jetzt nicht alles, was ein Siebtklässler macht, derart verurteilen, aber es zeigt halt so eine Tendenz. Und auch wieder aufgefallen ist Naifu, wenn auch mit einem Pseudonym, im Zusammenhang mit einem Angriff auf ein Minecraft-Projekt des YouTubers Unge. Dieses Projekt hieß Suro und das war so eine Geschichte, wo ganz viele andere YouTuberInnen dann teilgenommen haben und über mehrere Tage hinweg so ein groß angelegtes Event abgehalten werden sollte. Und Naifu und seine Freunde haben dann mit ihrem Hacking-Client oder so oder irgendeiner Sicherheitslücke, die sie genutzt haben, Zugang erlangt, im Prinzip zur Admin-Konsole, kann man sagen, dieses Surfers, und haben dann dort im laufenden Livestream von Unge ihr Unheil gestiftet, haben Werbung gemacht für ihren eigenen Hacking-Client und haben irgendwann alle Spielfiguren getötet, worauf das Projekt, ich weiß es nicht genau, neu gestartet werden musste. Es gab wohl kein Update, kein Backup, so rum. Und das war auch wieder so ein Fall. Vielleicht war es nur ein dummer Streich. Vielleicht muss man solche Sachen aber auch durchaus ernster nehmen, weil jemand, der sowas macht, macht vielleicht nachher mit den Fähigkeiten, die er sich da aufbaut, auch noch ganz andere Dinge.
Mhm. Danke, Daniel. Also wenn ihr noch mehr über die Hintergründe nachlesen wollt, dann liest den Beitrag von Daniel. Er ist bei uns auf der Seite zu lesen. Unserem Server geht es gut. Jetzt wieder. Ja, lest es danach. Wir wollten jetzt gerne noch über ein zweites Thema sprechen, und zwar die Corona-Warn-App. Ich finde es ja super, dass sie jetzt tatsächlich Corona-Warn-App heißt, weil ich erinnere mich noch, dass wir am Anfang immer von einer Tracing-App und der Tracing-App-Debatte gesprochen haben. Und jetzt war der Name da und das Framing war Corona-Warn-App und jetzt nennen wir sie auch ständig Corona-Warn-App. Einerseits verstehe ich, warum sie so genannt wird. Fand ich so interessant, dass wir auch da an dem Punkt tatsächlich auch weitgehend gewechselt haben und zu diesem Begriff übergegangen sind. Genau, aber sie ist jetzt da, die Corona-Warn-App, seit dem 16. Juni, also gut 3 Wochen jetzt. Wir haben sehr viel im Vorfeld berichtet über die ganze Debatte, über die verschiedenen inneren Auseinandersetzungen, die da im Hintergrund stattgefunden haben, mit welchem architektonischen Modell die App jetzt eigentlich genau funktionieren sollte und ob das, was sagen, den besseren Datenschutz bieten würde, und haben ein sehr ausführliches FAQ zum Thema gemacht, und jetzt ist die App da und ja, die Debatte ist jetzt nicht mehr ganz so intensiv, aber trotzdem läuft sie irgendwie weiter. Was ist denn seitdem alles passiert, Markus?
Ja, muss erstmal sagen, das war überraschenderweise wahrscheinlich die netzpolitische Debatte dieses Jahres. Und es war ja auch eine Debatte, die sehr lange ging. Brauchst du Strom? Angefangen hatte sie ja im März schon. Damals war schon das Problem bekannt, die klassische Art und Weise, wie man Kontakttracing, nämlich Kontaktrückverfolgung macht, skaliert nicht, wenn man mitten in einer Pandemie ist mit unseren unterbesetzten Gesundheitsämtern. Und eigentlich, also um das Prinzip mal zu beschreiben, normalerweise läuft es so, man ist positiv getestet, man telefoniert dann mit dem Gesundheitsamt, sollten da ausreichend Leute sitzen, dann soll man dem Gesundheitsamt durchgeben, wen man die letzten Wochen getroffen hat. Und meistens weiß man schon gar nicht mehr, was vor 2-3 Tagen passiert ist, vor allen Dingen, wenn man gerade positiv getestet worden ist. Also das skaliert dann nicht wirklich. Und dafür wollte man irgendeine technische Lösung haben. Und am Anfang gab es eigentlich so im Großen und Ganzen zwei Projektionsflächen in der deutschen Politik. Das eine war Südkorea. Irgendwas mit Südkorea, also die wenigsten hatten dann verstanden, dass Südkorea oder auch Israel ein riesiges Überwachungsarsenal aufgebaut hatten, um über verschiedene Mechanismen ja die Einhaltung von Quarantäne zu überwachen und so weiter. Und dann hatten wir noch Singapur, wo man über die Bluetooth-Technologie eine andere Lösung entwickelt hatte. Beide Lösungen haben sich später im Laufe der letzten Wochen als auch nicht so wirklich zielführend erwiesen. Singapur ging es auf einmal nach oben. Das war noch die alte Bluetooth-Technologie. Südkorea ist ganz gut durch die Pandemie gekommen, aber möglicherweise eher, weil alle da Masken tragen, als über die ganzen Überwachungsmaßnahmen. Israel, wo der Ausbau eines totalen Überwachungsstaates irgendwie immer so gelobt wurde als, hey, super, die machen es richtig. Die haben gerade die zweite Welle vor uns und wir haben jetzt so 15 Millionen Nutzer und eigentlich passiert überhaupt nichts. Ne? Also das ist, glaube ich, so die größte Enttäuschung auf der einen Seite, dass 15 Millionen Menschen mehr, als wir eigentlich gedacht haben, so eine App nutzen und alle gucken immer drauf und denken so, nichts passiert. Es gibt so 350 erfolgreiche über die App gefundene, gematchte Personen, Handys, die möglicherweise darüber infiziert oder informiert werden sollen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, im Moment ist die Verbreitung von oder das Infektionsrisiko von Corona in Deutschland relativ gering und alles wartet auf den Herbst.
Aber wobei, sag ganz kurz, die 300, also woher weiß man das? Weil also das Modell, so wie es die App ja im Moment so funktioniert, ist, dass quasi diese Tageskeys werden veröffentlicht. Das heißt, man kann sehen, wie viele infizierte Tageskeys wurden sozusagen veröffentlicht. Aber ein Tageskey ist ja nicht automatisch eine infizierte Person, sondern eben, das lässt sich ja nicht so eins zu eins zuordnen. Also woher stammt diese Zahl, wie viele Leute tatsächlich gewarnt worden sind
über die App? Das kann ich jetzt auch gerade nicht sagen. Das habe ich auch nur aus den Medien erfahren, die das aus dem Gesundheitsministerium erfahren haben.
Unsere exklusivsten Quellen.
Genau. Ne, also aber schön war halt sozusagen, wenn sich das anschaut, am Anfang wollte irgendwie das Gesundheitsministerium Handy-Funkzellen-Auswertung nutzen gegen, ja, um irgendwie Contact Tracing zu verfolgen, das haben wir erfolgreich verhindert. Dann wollte man eine zentrale Lösung haben, die natürlich auch immer das Problem hat, dass man sie zweckentfremden kann und nicht zu Vertrauen führt. Und dann letztendlich hat die Bundesregierung endlich mal das gemacht, was wir eigentlich seit über 20 Jahren oder eine engagierte digitale Zivilgesellschaft seit über 20 Jahren immer fordert, nämlich alles Open Source gemacht, den Datenschutz von vornherein eingebaut, Anonymität gewährleistet bei so einer wichtigen Infrastruktur und auf einmal funktioniert's. Also das muss man dazu sagen, das ist ja auch eines der ganz, ganz wenigen IT-Großprojekte unter Beteiligung der Bundesregierung und Beteiligung von SAP und T-Systems und Co., wo man sagen kann, also auch wenn kaum einer irgendwie mitbekommt, wie das Ding arbeitet, es funktioniert zumindest. Zumindest kann man davon ausgehen. Aber ja, das war nur mal so kurz Contact-Tracing als das Thema des Jahres. Im Herbst wird sich zeigen, ob diese App überhaupt funktioniert. Im Endeffekt muss man ja sagen, das ist alles eine große Wette von den Experten, den Wissenschaftlerinnen, Virologen, Epidemiologen, die von Anfang an gesagt haben, wir brauchen sowas, weil das analoge Contact-Tracing funktioniert nicht. Wir hätten gern so eine digitale Sache. Wir haben immer quasi gesagt, wenn ihr das dann schon macht, dann darf das halt nicht dazu führen, dass wir jetzt hier so einen heimlichen Überwachungsstaat aufbauen im Hintergrund. Und jetzt haben wir eine Infrastruktur, die weltweit einmalig ist, wo es auch nirgendwo schon eine so große Verbreitung innerhalb der Bevölkerung gibt. Also 15 Millionen, das sind wer kann am schnellsten rechnen, 20% der Bevölkerung.
Ja, ich glaube, ich hatte irgendwas 18. gelesen von, dass wir jetzt so ungefähr so bei 15% der Bevölkerung sind. Wobei, auch da interessant, ich war wegen einer anderen Recherche heute noch am RKI und da hieß es, dass eben davon ausgegangen wird, das ist die absolute Zahl der Installs. Mehrere Leute haben die App aber danach ja wieder deinstalliert. Also da wird eher so von einem Wert von 10% ungefähr wohl ausgegangen.
Aktuell. Okay, aber die spannende Frage ist halt, ne, was passiert, wenn die Infektionsraten in Deutschland wieder hochgehen? Wird dann die App beweisen, dass sie notwendig ist? Oder werden wir irgendwann feststellen, naja, war eine schöne Idee, hat nicht geklappt. Zum Glück haben wir dabei nicht irgendwie noch einen Überwachungsstaat mit aufgebaut.
Was ich ganz interessant fand, war noch, wie es gab ja jetzt ein paar Berichte oder mehrere Leute haben sich ja auch mit den Leuten in den Gesundheitsämtern in Verbindung gesetzt und da stößt die App bisher auf relativ wenig Gegenliebe, war mein Eindruck von dem, was ich da jetzt so gelesen hatte, wo tatsächlich zumindest einige Amtsärzte sich sehr kritisch geäußert haben, gesagt haben, toll, wir haben jetzt eine App für Leute, die interessieren mich aber nicht, weil das sind im Zweifelsfall nicht die, die eben besonders gefährdet sind, auf die es ankommt. Und ich finde so ein bisschen, also genau, du hast recht, dir ist es gut, wir haben keinen Überwachungsstaat aufgebaut, um irgendwie die Pandemie einzudämmen. Aber letztlich, wie viel die App jetzt bringen wird, wenn man sich eigentlich auch die Hauptinfektionsherde anschaut aus den vergangenen Wochen, nämlich eben Tönnies Fleischfabrik, wo halt sehr viele EU-Arbeiterinnen aus Rumänien, Bulgarien dann betroffen waren von den Infektionen und dann die diversen anderen Infektionsherde, wo hauptsächlich ja Gemeinden betroffen waren, aber eben hier in Berlin ja vor allem auch eine Roma-Gemeinde betroffen war, eine Roma-Freikirche. Und da ja ist jetzt die Frage, wie viele von denen überhaupt Handys hatten, auf denen die App lauffähig gewesen wäre oder womöglich die App drauf hatten. Also ich finde, das sieht man schon so ein bisschen, gerade auch etwas den Realitätsabgleich von, okay, zumindest in der derzeitigen Situation, wo wir halt nicht eben mehr diese Situation haben von, es geht halt um sehr hohe Ansteckungsrisiken, wenn wir U-Bahn fahren, wenn wir uns einfach in Schulen, in Büros begeben, sondern es geht halt irgendwie um diese vereinzelten Infektionsherde, wer ist da eigentlich betroffen und sind das Zielgruppen, die mit der App unbedingt erreicht werden?
Also spannende Fragen der digitalen Spaltung oder sozialen Spaltung, die wir auch auf einmal darüber führen. Also die Hälfte aller Downloads sollen iPhones sein, obwohl iPhones gar nicht so sehr in Deutschland verbreitet sind. Das kann da daran liegen, dass es irgendwie Menschen mit einer höheren Bildung, höheren Einkommen, können sich eher iPhones leisten und das sind auch eher die Menschen, die aware sind, also so durch ihre Bildung auch wissen, dass sie möglicherweise so eine App etwas dazu beitragen könnte, weil man jetzt allein schon weiß, was Kontaktverfolgung ist und wie sie diese Strukturen sind. Und dann merkt man es gerade so bei Menschen in gewissen Milieus, dass da auch ein sehr großes Misstrauen gegenüber Autoritäten vorherrscht sozusagen, dass man dann auch, das kann auch wiederum mit vielleicht strukturellen Rassismuserfahrungen zu tun haben, auf der anderen Seite aber auch vielleicht mit irgendwie niedrigere Bildung, dass man deswegen halt eher so denkt so, das bringt mir nichts und irgendwie wollen die mich nur abhören und so weiter und dass das halt dazu führt, dass ja eigentlich die besser Verdienenden alle besser jetzt irgendwie abgesichert sind und das dann tatsächlich eine soziale Frage ist.
Ja, genau, wir werden weiter über die Debatte berichten. Es geht jetzt ein bisschen als nächstes, ist ja die spannende Frage, was passiert, wenn jetzt alle sich doch anfangen, irgendwie auch grenzüberschreitend auf Reisen zu begeben. In der EU ist es ja nicht so, dass man eben in normalen Zeiten einfach nur innerhalb seiner eigenen Grenzen bleibt. Und deswegen ist ja eine spannende Frage, wie wird das jetzt klappen, dass die verschiedenen nationalen Apps eben auch untereinander auch kommunizieren können, dass man im Zweifelsfall eben halt auch in Spanien, in Italien oder besonders interessant in Frankreich dann vielleicht unterwegs ist und ist es dann möglich, dass die Apps dort gegenseitig irgendwie kommunizieren und Warnungen auch unter verschiedenen App-Nutzerinnen ausgetauscht werden können. Da werden wir aber weiter darüber berichten für euch. Dann wollten wir gerade noch ein bisschen was zu den aktuellen Zahlen und dem Transparenzbericht erzählen diesen Monat.
Ja, wir sind so ein bisschen hinterher mit dem Transparenzbericht. Der aktuellste, den wir veröffentlicht haben, ist aus dem April. Wir wussten natürlich auch am Anfang von der Corona-Zeit nicht, wie wird sich das auswirken, unsere Spenden zumindest für den April. Und auch, kann ich schon ein bisschen verraten, auch für den Mai und so, hat sich das noch nicht negativ ausgewirkt. Im April haben wir 48.240 Euro insgesamt Einnahmen gehabt. Fast alles waren Spenden, bisschen Merchandising und so weiter dabei. Die Ausgaben waren ein bisschen höher. Da hatten wir rund 59.659 Euro Ausgaben. Höchste wieder Personal, Miete, auch wenn wir das Büro kaum genutzt haben, trotzdem muss man ja Miete zahlen. Das war eine Differenz von minus 11.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal schlecht, aber das ist alles, tatsächlich läuft das noch so, wie wir es eingeplant haben. Das liegt auch daran, dass wir übers Jahr verteilt immer so wissen, es gibt Monate, da verdient man weniger und es gibt dann die Weihnachtszeit, wo allein 20-30% insgesamt immer reinkommen, was man halt so durchkalkulieren kann. Und wir vergleichen das auch immer mit den Vorjahren. Also insofern sind wir ganz glücklich, dass Corona uns noch nicht getroffen hat und wir dank eurer Unterstützung und all unseren Leserinnen und Lesern, die uns finanziell unterstützen, weiterhin unsere Arbeit machen können, auch unter diesen veränderten Rahmenbedingungen. Und ich hoffe, dass ihr auch findet, dass wir eine gute Arbeit machen und uns weiterhin unterstützt. Das geht, indem ihr einen Dauerauftrag einrichtet oder uns einfach so Geld spendet. Unter netzpolitik.org/spenden sind alle Möglichkeiten, Informationen aufgelistet. Ihr könnt auch unser Merchandising kaufen. Da bleibt ein bisschen an uns hängen. Eine Spende bringt uns meistens mehr. Unter netzpolitik.org/shop. Da gibt es unter anderem auch unsere Fight for Digital Rights Masken für diejenigen, die noch keine Maske haben oder wie ich regelmäßig ihre Masken irgendwo verlieren. Das so kurz zu dem Überblick. Beim nächsten Alles Mal können klar. wir dann den Mai und den Juni wahrscheinlich kommunizieren.
Und unseren nächsten Podcast, nachdem ihr ihn jetzt über längere Zeit doch etwas sporadisch gehört habt, hört ihr schon nächste Woche. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr Rückmeldungen habt zum Podcast, meldet euch bei uns. Wenn ihr diesen Podcast auf irgendeiner Plattform hört, wo man ihn bewerten kann, dann bewertet uns gut. Damit steigt unsere Sichtbarkeit und das freut uns auch immer sehr. Dann danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Daniel.
Tschüss.